Wir bringen im Folgenden eine Wiederholung einer Radio Libre-Ausgabe aus dem Jahr 2022 über den Geuserer Autor Franz Kain. Wir senden diese Ausgabe in Memoriam Margit Kain, seiner Witwe, die im Juni dieses Jahres verstorben ist. Neben ihr kommen in der Sendung unter anderem auch die Enkelin von Franz Kain, Katharina Kain, Alenka Mali und Hubert Achleitner alias Hubert von Geusern zu Wort. Die Sendung hat Susanne Peter gestaltet.
Radio Libre Regional.
Menschen, Geschichten, Initiativen.
Den Nachsatz vom Gang zum Hüttensee von Franz Kain als Vorwort nehmen. Der Gang zum Hüttensee gleicht nicht den zierlichen Schritten nach einem Mozart-Menuett, sondern mehr den Bewegungen eines Sautanzes. Dass die Geschichten des Bandes keine Jodel im Sinne der Fremdenverkehrswerbung, sondern ausgesprochene Anti-Jodler sind, hat nichts mit der Geringschätzung oder gar Missachtung volkstümlicher Ausdrucksweise und bodenständigen Verhaltens zu tun. Aber das Kernige der österreichischen Provinz hat nun einmal seine ganz eigenen, sozusagen arteigenen Tücken. Die Darstellung erfolgt von der Basis eines zornig Liebenden her, der unter seiner Liebe leidet. Die Wahrheit ist immer nützlich, aber nur selten angenehm. Die Geschichte mit Hilfe von Geschichten zu beleuchten, die im Schatten ihrer Zäsuren wachsen, ist ein Akt nationaler Selbstkritik. Der Weg zum Hüttensee kann zwar als überwunden gelten, aber er muss, damit diese Überwindung Dauer und Fortgang hat, auch überschaubar bleiben. Franz Kain.
Anlässlich seines 25. Todestages fand zu Ehren des Schriftstellers Franz Kain eine Veranstaltung in seinem Heimatort Bad Gäusern statt. Aus dem vielseitig literarischen und immer auch politischen Leben erzählt seine Witwe Margit Kain.
Es freut uns sehr, dass die Marktgemeinde Gäusern heute ihres Sohnes Franz Kain gedenkt. Ich soll und möchte über ihn sprechen, muss mich aber recht kurz halten. Über seinen Lebenslauf wurde ja schon oft gesprochen und man kann ihn auch in seiner Selbstbiografie auf dem Tabenmarkt nachlesen. Aber trotzdem muss ich ihn kurz behandeln. Am 10. Jänner vor 100 Jahren ist er geboren und am 27. Oktober vor 25 Jahren ist er gestorben. 1936, circa 3 Monate nach Schulabgang, wurde er wegen Weitergebens von verbotenen Büchern und Flugblättern verhaftet und nach längerer Untersuchungshaft zu 3 Wochen Arrest verurteilt, der durch die Untersuchungshaft längst verbüßt war. Diese Haft hat ihn weniger bedrückt, war für ihn mehr abenteuerlich. Er war in Ischl und Welsen mit Wildschützen und anderen interessanten Männern zusammen, die ihm Etzes gaben. Schlimmer war natürlich, dass er durch dieses Ereignis schwer einen Lehrplatz bekam. Zuerst arbeitete er kurz bei einem Zimmermeister, das war übrigens der Großvater von Wilfried, der aber selbst bald schließen musste. So arbeitete er schließlich als Holzknecht in einem Freigedinge, für Sägewerke und andere holzverarbeitende Betriebe. 1938 wurde er von den Reichsfürsten übernommen. Aus dieser Zeit stammt auch die Solidarität zu seinen Arbeitskameraden, die er später in seinen Gedichten und ersten Erzählungen ausdrückte.
Der Wald. An meiner Wiege schon stand seine Strenge. Sein Rauschen ist das große dunkle Lied, das über Wipfel geht und über Hänge und wie ein Raunen durch die Nächte zieht. Sein Rauschen ist in allen wachen Träumen. Es zieht herauf, was längst schon Abschied nahm. Es schwebt wie Orgelklang in allen Räumen. Ein Jauchzen ist, das mit ihm wiederkam. Das Lied des Hochwalds ließ mich heimwärts finden, aus wilden Meeren und aus Wüsteneien. Es kommt zu mir in allen Abendwinden. Sein Rauschen hält mich alle Zeit umfangen. Es lässt mich selbst im Dunkeln nicht allein. Es ist in meine Seele eingegangen.
Die scharfen politischen Spannungen der 30er Jahre waren auch in seiner Familie ausgeprägt. Es gab leidenschaftliche und erbitterte Diskussionen. Er war vom Vater, der als Gefangener die russische Revolution miterlebt hat, geprägt. Der ältere Halbbruder war ein begeisterter Nationalsozialist und der ältere Bruder ein linker Sozialist. Die Mutter stammte aus einer streng katholischen Ischler Familie. Da der Franz in der Forstwirtschaft gearbeitet hat, wurde er vom Reichsarbeitsdienst zurückgestellt. Aber er wäre ins Großprotektorat nach Polen versetzt worden und hatte auch schon die Bahnkarte bekommen. Da wurde er aber am 1. März 1941 wieder wegen illegaler Betätigung neuerlich verhaftet. Das war aber dann aber schon eine andere Tortur. Man muss sich vorstellen, der 19-Jährige war dann ungefähr 1,5 Jahre in Einzelhaft. Auch auf dem Weg zum Volksgerichtshof nach Berlin lernte er die verschiedensten Gefängnisse kennen, immer in Einzelhaft. Während dieser Zeit begann er zu schreiben und sich zu bilden. Die Beschäftigung mit Literatur hat ihm sich von der eigenen Misere, der Einsamkeit, dem Hunger wegzudenken geholfen. Diese Arbeiten sind geprägt von der Sehnsucht nach der Heimat, der verlorenen Jugend, Erlebnisse bei der Odyssee durch Europa, Afrika und Amerika. Ein Benediktinermönch, der wegen Homosexualität eingesperrt war und in der Bibliothek eingesetzt wurde, versorgte ihn mit Büchern. Franz hat ihn nur einmal durchs Fenster gesehen. Als die Erzählung aus dem Taubenmarkt im ORF gelesen wurde, kam ein Anruf zu uns von dessen Verwandten, die ihm erzählten, er ist im KZ gestorben und die Verwandten haben eine Kiste mit Büchern bekommen. Der Franz war so erschüttert, dass er nicht sofort nachgefragt hat nach den Namen und der Telefonnummer dieser Leute. Das hat ihm sehr bedrückt, weil er wollte gern wissen, was da wirklich zurückgekommen ist. Im September 1942 wurde er, so wie seine Freunde, wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Bestrebung, die Ostmark vom Reiche loszureißen, zu 3 Jahren Zuchthaus mit Ehrverlust verurteilt. Das war eigentlich eine geringe Strafe. Sein Freund Zimpernick hat zum Beispiel 10 Jahre bekommen, aber er hatte schon etwas Erfahrung und vor allem haben die Leute dicht gehalten. Eigentlich sind die Verurteilten dann ins KZ gekommen, aber damals war es schon aus mit den Blitzkriegen in Afrika und Stalingrad, stand es nicht mehr so gut. Da wurde die Strafdivision 999 gegründet. Die Verurteilten wurden trotz Ehrverlust, das bedeutete ja, dass sie nicht für das Vaterland kämpfen durften, zum Heldentod begnadigt. Sie waren dann die mit dem blauen Schein. Es ist klar, dass das keine eifrigen Kämpfer waren. Hinter ihnen wurde die Feldgendarmerie eingesetzt, dass sie nicht zurückgehen. Dabei haben sich die meisten gleich eingegraben. Aber die Amerikaner haben sich so lange Zeit gelassen. Und In der Wüste hat man natürlich Durst. Franz und ein Kamerad haben bei einer Zisterne versucht, mit dem Kappel Wasser zu schöpfen. Auf einmal hieß es Hands up und die Amerikaner wunderten sich, weil die Gefangenen laut und glücklich gelacht haben. In Amerika ist er vom Baumwollpflücken in Alabama bis nach New Hampshire an die kanadische Grenze gekommen, wo er auch als Arbeitsknecht eingesetzt war. Deutsche Kameraden haben mir erzählt, die waren ja schon seit 1930 eingesperrt, waren schon ausgemergelt und konnten das Soll beim Hützen nicht schaffen. Deshalb hat der Franz aus Solidarität sich sehr zurückgehalten. Und das ist aber aufgefallen und der amerikanische Bunker hatte es auch in sich. Man hat dann die Antifaschisten in ein Lager zusammengefasst, weil es üble Ausschreitungen noch während des Krieges in Europa, während der Krieg in Europa noch tobte, gab. Ich habe nach dem Tod von Franz Kontakt mit einem Kameraden aufgenommen, der hat mir freudig geantwortet, unter anderem habe Franz im einzigen Anti-Nazi-Lager der USA, Fort Devens, kennengelernt. Jedenfalls fiel er uns auf. Der blutjunge Holzhacker-Bur, ein politischer 999er, wie kommt denn der schon zu so einer beeindruckenden Gesinnung? Bei uns Älteren von 999 hatte der Franz sofort einen Stein im Brett. Erst recht, als sich die meisten österreichischen 999er nach dem Untergang des NS-Staates leise und freundlich von den deutschen Anti-Nazis distanzierten. Franz aber diese neue Art Anpasserei verspottete. Sein starkes Heimatgefühl stand im Einklang mit seinem Internationalismus. In der Gefangenschaft hat er Artikel und Gedichte in der Gefangenenzeitung veröffentlicht und Kontakt mit der Emigration in Mexiko und USA aufgenommen. Er hat dort unter Franz Damasin veröffentlicht. Im März 1946 ist er nach 5 Jahren Unfreiheit nach Hause gekommen. Das Trauma der verlorenen Jugend hat er nie überwunden.
Aus dem Gefängniswagen, 1942. Viel graue Stunden einer Elendsfahrt schlugen hart und dünn. Viel müde Augen einer Elendsfracht schauen über Wälder hin. Und drüben, wo der Himmel sich verliert, blinkt ein Gletscher auf. Er blinkt, als hätte er unser Leid gespürt. Ein glitzernd Silberlauf. Ich schloss sein letztes Winken in mich ein und ließ es nimmer gehen. Ich nahm es mit in dunkle Zeit hinein. In finstern Nächten kann ich's vor mir sehen. Heimweh, USA, 1944. An fremden Straßen blühen jetzt die Linden. Sie strömen einen Duft wie von Zyklamen aus. Die strömen reicht weit über Abende hinaus, die billig sind im Locken und im Finden. Dies Lindenblühen ist in allen Dingen, die uns bedrängen, wenn wir müd und einsam sind. Vor diesem Blühen wird das Leben wie ein Kind, der Sehnsucht aber wachsen weiche Schwingen. Dann wird der schwere Duft zu einer bangen Qual, der Nächte, die am Morgen nicht zu Ende. Ein jeder Weg aus uns heraus wird steil und schmal. In solchen Zeiten sinken uns die Hände. In eine Richtung viele, viele Träume ziehen. Nach Hause, wo jetzt auch dieselben Linden blühen.
Die Gedichte von Franz Kain liest seine Enkelin Katharina Kain. Hier im gemeinsamen Gespräch mit der Filmemacherin Alenka Mali über ihren Großvater.
Was mir jetzt irgendwie brennt, was ihr vielleicht wahrscheinlich wisst, wie war denn die politische Sozialisierung von Franz Kain und wieso war der in Gosern mit 14 einfach Kommunist und da fährt der Zug drüber?
Also er sagt, es ist deswegen passiert, weil einfach die Zeit nie gerecht zu ihm war. Und er, also es sind, wie er im Stephaneum in die Schule gegangen ist, sind an ihm die feinsten Speisen vorbeigetragen worden für die Schüler von den Großbauern und den reicheren Menschen. Und er und die Barfüßler, wie sie seine Kollegen auch selbst ironisch genannt haben, haben halt gesehen, wie das an ihnen vorbeigetragen wird und hat schon früh sozusagen diese Ungerechtigkeiten kennengelernt, die ihn, wie er sagt, für sein Leben geprägt hat. Warum er Kommunist geworden ist, da hat es einen entfernten Verwandten gegeben, der in der Heustadt Bildhauerei gelernt hat und der ist eines Tages zu ihnen in die Stube gekommen, also zu ihnen heim, und der hat Flugblätter und Bücher mitgehabt aus der Wiener Stadt. Und da haben sie sich dann gemeinsam mit verschiedenen anderen jungen Leuten, wie er sagt, nach Russland hineingelesen.
Katharina, du hast ihn ja nur kurz gekannt eigentlich. Ja. Wie war denn für dich die Annäherung an die Person, auch über sein Werk?
Ja, ich habe ihn also eben gekannt und in Erinnerung halt aus der Kinderperspektive noch. Ich war 5, wie er gestorben ist. Und eben eins von die Eindrücke von ihm, ein Bild, was ich sehr klar habe, ist, dass wenn wir nach Gosern reingekommen sind und er ist gesessen am Tisch und oft war er dabei, dass er gerade einen Apfel gespeigelt hat und man ihm und gleich ein Speigel hergeholt. Und solche Sachen. Und ich habe auch umgeteufelt mit ihm, wo er da schon krank war. Nicht so verstanden als Kind. Aber ich habe ihn also schon sehr als Opa kennengelernt. Und mit seinem Werk beschäftigt. Also ich war natürlich, das war natürlich irgendwie immer präsent. Ich war als Kind immer bei Lesungen. Damals war ich wirklich nur klar, aber ich glaube, ich war auch da mit bei Lesungen.
Mit aufmerksam auch.
und es ist natürlich viel geredet worden. Aber so richtig beschäftigt mit ihm habe ich mich eigentlich erst nach und viel später, eigentlich so richtig erst jetzt, kann man sagen, obwohl ich natürlich immer Zugang gehabt habe zu die Bücher, aber ich habe auch, und den Gedanken habe ich bewusst gehabt, ich möchte mir das aufheben. Den Schatz, das war mir klar, es ist ein Schatz, aber den hebe ich mir noch auf.
Das sagt der Erich Hackl auch.
Aha.
Ja, Erich Hackl hat auch, der liest ganz, ganz langsam, hat er mir erzählt, weil es ja eine Zeitgenossenschaft auch ist, sagt er, die er zum Franz empfindet, und er hat das Gefühl, wenn er fertig gelesen hat, dann ist alles gelesen und dann hat er den Franz nicht mehr so.
Ja.
Im nochmal Lesen liegt er dann auch wieder viel, was man neu entdecken kann.
Das stimmt natürlich, ja.
Man liest Sachen in verschiedenen Zeitaltern sozusagen anders. Ich habe den Kain schon, wie er mein Schwiegervater noch war, habe ich ihn schon gelesen. Ich war mal seine Schwiegertochter und bin später seine Stiefenkelin geworden. Ist kompliziert, das erkläre ich jetzt nicht. Da können wir eine eigene Sendung machen. Aber da habe ich ihn anders gelesen, als ich ihn jetzt lese. Es wird jetzt immer besser.
Und also die Veranstaltung war halt wahnsinnig gut besucht und man spürt das, glaube ich, auch ein bisschen. Erstens kriegt er endlich die Anerkennung, die er leider vorher nicht gekriegt hat, aber er gewinnt ja nochmal an Relevanz, gerade auch jetzt zu dieser Zeit. Wie seht ihr das? Oder wie nehmt ihr das als Familie wahr, dass er wieder mehr gelesen wird?
Nein, das nehme ich eigentlich nicht wahr, dass er mehr gelesen wird. Du vielleicht?
Das kann ich auch so nicht wahrnehmen, weil ich eben früher, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht direkt. Aber ich habe eigentlich immer gespürt in Linz oder so, wo man unterwegs war, dass man da gewusst hat, wer der Kain ist.
In Linz hat es eigentlich nie aufgehört. Es gibt da eine Blase von Menschen, die bei denen ist der Kain immer nur so präsent wie eh und je. Das ist jetzt nicht wieder mehr geworden. Ist eigentlich gleich geblieben. Und es wäre natürlich gut, ihn wieder zu lesen. Also ich würde es empfehlen.
weil er wirklich ein toller Chronist der Zeit war. Und glaube ich, was viele Männer aus dem Krieg, aus der Kriegszeit nicht gemacht haben, dass er wirklich auch darüber geredet hat. Hat er das auch im privaten Bereich?
Das konnte ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Eigentlich haben wir ganz viel über Tagespolitik und übers Essen geredet.
Also das war einfach sehr literarische,
ja, literarisches Thema. Ich glaube schon, dass seine Frau und seine Kinder werden das schon über die Jahre mitgekriegt haben, so Anekdoten. Aber dass ich jetzt sagen konnte, das ist so, dass sie beieinander gesessen wären und er hätte über den Krieg erzählt, so war es nicht. Nein.
Er ist auf jeden Fall sehr, auch weil du gesagt hast, der ist in Linz, die Bekanntheit hat nie abgenommen. Er ist per se ein sehr oberösterreichischer Autor. Wie war sein Verhältnis zu Geusern und zum Salzkammergut oder auch generell zu dem Begriff Heimat?
Also sein Verhältnis zu Geusern war immer sehr stark. Er ist immer ein Geuserer gewesen. Zum Beispiel, das hat die Oma heute erzählt, dass wie sie sich kennengelernt haben und in der Brautzeit, wie es gefahren sind, eine, dass er ab Emsee ist er so zurückgefallen in den Dialekt, dass er da dann gar nicht mehr verstanden hat. Und
er hat gesagt, er will sich seinen Begriff der Heimat auch nicht von den Heimatdümmlern wegnehmen lassen. Da hat er sich sehr gewehrt dagegen. Es war ja damals auch schon so, wie es jetzt zum Beispiel ist, da soll er mit die Trachten wieder umrennen. Das war zwar in Geusern immer und hat eine andere Bedeutung wie bei uns in Linz jetzt zum Beispiel. Das sind, also ich habe das Gefühl, das sind alle rechts, die mit der Tracht in Linz umrennen. Hinten prangt der Adler. Das war damals, wie der Kain noch gelebt hat, noch nicht so arg, aber er hat gesagt, er will sich das nicht wegnehmen lassen, den Heimatbegriff lassen. Dass sie nicht von den Heimatdümmler wegnehmen.
Ein Stück Heimat, 1945. Ein Tal mit einem grünen Fluss, daneben stehen runde Bäume. Wie oft ich daran denken muss, wie nah in meinen letzten Träumen, ob sie, die Traun, noch immer silbern fließt. Die Wand mit ihrem weißen Fels, Lavendelduft und Heckenrosen. Der Schrei des Falken gierig gellt, wenn Winde mit den Blüten kosen, ob sie, die Wand, noch immer ewig ist. Der Wald mit seiner dunklen Pracht, mit Strahlengrenzen um die Stämme, sein dunkles Rauschen in der Nacht, sein ahnungsvolles Morgendämmern, ob er, der Wald, noch immer von uns träumt. Heimkehr. Die Nacht war still, als ich nach bösen Jahren erschöpft und müde in die Heimat kam. Es schien sich noch einmal zu offenbaren, der Schmerz des Tages, da ich Abschied nahm. Die Wälder schienen anders, als sie waren, die Fichten waren stumm wie voll von Gram, als hätten sie mir etwas aufzusparen, der ich nach bösen Jahren wiederkam. Der Weg zum Elternhaus war voll von Bangen. Mit einem Zittern trat ich leise ein. Da hatte schon mein erster Blick umfangen, ein Bild im warmen, matten Lampenschein. Mir wurden meine Augen feucht und heiß. Das volle Haar der Mutter glänzte weiß.
Nach seiner Heimkehr, bekannt durch seine journalistische Tätigkeit, wurde er sofort nach Linz einberufen zur Zeitung. Er schreibt einmal, die Linzer haben ihn auch nicht freundlich aufgenommen. Die Müllviertler und die Salzkammergutler waren damals in der Nachkriegszeit so etwas wie heute die Fremden. Für ihn war die Donau wie ein Gebirgsersatz. Er hat einen vielbeachteten Sonettenkranz, der Strom, geschrieben und nach dem Erscheinen der Erzählung »Die Donau fließt vorbei« wurde er von der Kriminalpolizei interviewt, weil man glaubte, er wisse mehr über den Mord, der darin vorkommt. Franz Kain ist aber immer ein Geuserer geblieben. In unserer Brautzeit, als er mich in Geusern eingeführt hat, da habe ich ihn ab Ebensee kaum mehr verstanden. Und erst bei seinen Eltern, die haben davon Leuten geredet, die oft 3, 4 Vornamen hatten. Er war der Rudel Franz, die Schwiegermutter die Rudlin. Ich habe mich gefreut, als ich einmal bei den Klausen Milch geholt habe und die Kinder gerufen haben, Oma, die Rudlin ist da. Korrekt hätte es ja Rudelfranzin heißen müssen. Anfangs hat er mir auch die ehemaligen Arbeitsplätze gezeigt, zum Beispiel im Gulserer Weißenbachtal gegen die Postalm und das Gamsfeld zu und im Rettenbachtal. Nur oft hat er den Weg nicht mehr aufhaben können. In Linz hat er damals in den Lokalen und Cafés in der Altstadt und drüber dem Jordan, also wie sie die Donau genannt haben, den Busenjacken eingeführt. Kennt man den noch in Gulsern? Einen kleinen Schwarzen mit einem großen Rum? Den hat man damals übergekriegt in der Altstadt. Die Lederer-Katz hat er eingeführt und natürlich den Wildschütz und andere Leder. Er war auch in der damaligen Kulturszene stark verankert, für die er sich auch dann als Gemeinderat immer eingesetzt hat. Bei Sportvereinen waren wir auch immer, nur haben sie uns immer die Gasthäuser abgerissen. Und er hat natürlich, wenn er jemanden bemerkt, also wenn er mit jemandem ins Gespräch gekommen ist, der ein Unverbesserlicher war, ist er laut geworden und ich habe gesagt, geh, okay, den kannst du eh nicht umändern. Hat er gesagt, aber der ganze Soi hört mich. Überhaupt als Gemeinderat hat er kräftig umgerührt. Es fällt die Zeit, alles aufzuzählen. Aber 8 Jahre hat er gekämpft um die Umbenennung der Langgottstraße. In einer Broschüre des Magistrates Linz wurden einmal die Leiter der Abteilungen vorgestellt, eine komplette Männerrunde. Ja, nur Männer. Und daraufhin hat er sich auch für die Frauen eingesetzt. Und bei einer Wahlveranstaltung, die von Frauen inszeniert worden ist, habe ich gehört, wie neben mir zwei Mädchen gesagt haben, der ist schon anders, der macht sogar nichts, dass seine Frau größer ist.
Hallo, Hubert Achleitner, Hubert von Gulsern. Du hast den Franz Kain persönlich kennt. Wie gulserisch war er denn für dich?
Na sehr, eigentlich der Inbegriff eines Gulserers, eines lässigen Gulserers. Es gibt ja unlässige Gulserer, es ist nicht so, dass wir ein heiliges Volk wären, wo es nur lässige Leute gibt. Aber der Kain, Franz war einer von den ganz, ganz lässigen. Ich habe das Glück gehabt, ihn kennenzulernen, leider viel zu spät. 3 Jahre später, nach unserem ersten persönlichen Treffen, ist er schon gestorben. Und er war mehr oder weniger mein Nachbar und nicht nur mein Nachbar. Ich habe sein Heimhaus gekauft in Bosern oben, da wo er aufgewachsen ist. Und die Geschichten, die er erzählt hat von dem Haus, wie sie dort gelebt haben, es ist unfassbar. Also das rührt mich noch immer zutiefst, wie viele Menschen das dort unter einem Dach geklebt haben und die schwersten Zeiten überstanden haben und nicht in den Schwanz einzogen haben. Mutig waren und auftreten sind gegen Ungerechtigkeit. Also, das ist schon hängen geblieben.
Gibt es sowas wie eine Lieblingsgeschichte oder was dich besonders beeindruckt hat?
Nein, das ist eigentlich jede Geschichte, die er erzählt hat. Und im Grunde genommen haben wir über Gott und die Welt geredet, auch über Gott, witzigerweise, also mit einem Kommunisten über Gott zu reden, beziehungsweise über seine Offenheit auch gegenüber Menschen, die halt Christen sind oder an was Höheres glauben. Der Franz war einfach, der hat so viel erlebt, der hat so viel gesehen und das hat ihm so eine Autorität gegeben im Umgang mit allem auf der Welt. Ja, ist schon schade, dass ich nicht mehr mit ihm reden habe, aber er hat ja wirklich was hinterlassen und großartige Geschichten geschrieben, nicht nur über Gäusern, sondern auch, also das, ich werde heute lesen aus Das Ende der ewigen Ruhe. Das handelt in Linz von einem Wirtshaus, das so heißt, wo sie alle möglichen Charaktere treffen, Nachkriegs-Linz. Ja, vieles davon denkst du, das kannst du jetzt schreiben über die heutige Gesellschaft da.
Aber in dem Sinn war er wirklich ein Chronist und ein sehr einfühlsamer Chronist, einfach auch, der wirklich durch die Geschichten auf Geschichte erzählt.
Das war
Zeitgeschichte.
Ja, genau. Nein, er war in erster Linie Chronist. Das Fiktionale ist eigentlich immer nur die Rahmenhandlung, aber das Fleisch sind wirkliche Menschen, die gelebt haben.
Er wird heute Abend im Handwerkhaus in Bad Gäusern gefeiert. Wie glaubst du, hätte er das gesehen?
Ich glaube schon, dass ihm das gefallen hat, dass er anerkannt wird. Nicht, dass er das unbedingt braucht hat. Aber ich glaube, jeder, der was macht, der kreativ ist, ich weiß nicht, ob es jetzt nur ein Nachtkastel ist oder ein Tisch oder ein Sessel oder ein Buch, der gefällt sich darüber, wenn sich wer drauf sitzt oder wer an den Tisch isst und den angreift und lässig findet und sagt, das ist ein lässiger Tisch, den du gemacht hast, oder das ist ein lässiges Buch, was du geschrieben hast. Und da ziehe ich was für mich aus. Und also diese Dankbarkeit, die hat er schon annehmen können.
Und der Raum füllt sich ja gerade. Darfst du sagen, dass er das Schreiben als Handwerk gesehen hat?
Ich glaube schon. So wie ich ihn einschätze und wenn ich das lese, was er geschrieben hat, dass er sich sehr mit diesem Werkzeug des Schreibens auseinandergesetzt hat. Ich glaube auch, dass er sehr unterschätzt ist. Damals unterschätzt worden ist und noch immer unterschätzt ist, weil er diese Einfachheit, aus der er gekommen ist, also ohne jetzt Hochschulbildung und irgendwas, solche Sachen zu schreiben, hat man ihm gar nicht zutraut, obwohl er es gemacht hat. Also man hat es einfach nicht mit dieser Offenheit gelesen, die man jetzt liest von jemandem, der das Schreiben studiert hat und auf irgendwelche Tugenden der Eltern oder was hinweisen kann. Nein, das ist, er ist um vieles besser, als was die Kritiker ihm zutraut haben. Ich bin mir auch nicht sicher, wie viele von denen, die seine Bücher geschrieben haben, gelesen haben, das wirklich aufmerksam gelesen haben, sondern nur überflogen haben. Es ist jetzt nicht mehr so, ich bin ja Autodidakt und habe das Schreiben jetzt nicht studiert. Und er hat sich das auch angeeignet, aber er hat sich da komplett reinkippen lassen und hat das auch das Formale sehr durchdrungen, wie ein Buch aufgebaut werden sein muss und wie eine Geschichte aufgebaut sein muss, damit man dran bleibt und damit man wissen will, wie es weitergeht. Das hat er nicht dem Zufall überlassen.
Hat er die in deinem Schreiben auch beeinflusst oder in deinem kreativen Tun?
Nur indirekt, indem natürlich es immer ein lässiges Role Model, englisches Wort, aber ein Vorbild ist, wenn du jemanden hast, der aus demselben Dorf kommt, wo du herkommst, ohne große Schulbildung, es schafft, Bücher zu schreiben, dann ist das schon etwas, was die eigene Vorstellung, dass das Cast auch leichter macht, weil du weißt, es hat schon mal wem gegeben. Und dass ich einen Großteil meines Buches in dem Haus geschrieben habe, wo er aufgewachsen ist, hat sich ja auch was damit zu tun. Man muss es in erster Linie zutrauen. Und dann ist es immer lässig, wenn es einem gibt, an dem du dich orientieren kannst, wenn es einen Leuchtturm gibt, der, wo du weißt, wo die Klippe ist. Ich lese was aus dem Roman Das Ende der ewigen Ruhe. Der ist 1975, glaube ich, rausgekommen. Und dann vorhin nochmal schauen. 78, erste Auflage 1978, Aufbau Verlag, Berlin, Weimar. Margit hat mir gerade erzählt, der ist viele Jahre in der Schublade gelegen, bis er ihn rausgebracht hat. Also er wird ihn wahrscheinlich bald einmal nach dem Krieg in die 50er Jahre schon geschrieben haben. Und hat auch dieses Milieu des Nachkriegs Linz sehr gut eingefangen, wo alles eigentlich ums Überleben kämpft hat und manche um sich ein neues Gesicht zu geben, ein neues Gewand. Die ewige Ruhe ist ein Gasthaus. Er schreibt da ganz am Anfang, gibt keine Ähnlichkeit mit Wirklichen. Da steht, das Gasthaus zur ewigen Ruhe hat in diesem Roman Symbolcharakter und ist nicht identisch mit Gasthäusern gleichen Namens, wie sie in Österreich vorkommen. Und auch etwaige Ähnlichkeiten der handelnden Figuren mit Lebenden oder Verstorbenen sind zufällig. Aber es gibt halt sehr viele Zufälle. Weil das ein schönes Schlusswort ist, aus dem, obwohl es nicht das Ende ist. Einer der Protagonisten hat für die Zeitung geschrieben, war ein, nicht ein Redakteur, aber ein freier Mitarbeiter. Und das ist eins seiner Entwürfe. Ich habe mir die Bitterkeit von der Seele geschrieben in meiner großen Rettungsaktion. Rettet die Zustände und deutelt nicht daran herum. Vor allem rettet Brauchtum und Sitte. Sie garantieren ein langes, aber geruhsames Sterben. Überhaupt rettet die Tradition. Lasst nicht zu, dass vor dem Kaiserjagdstandbild Stagnolpapier weggeworfen wird. Kratzt auch nicht den Grünspan ab. Er ist ein gediegener Glanz. Verneigt euch vor dem Genius Mozart und stiehlt nicht herum, was da vorgeht im Mozart-Gedenkhaus zu ebener Erde und im zweiten und dritten Stock. Schließlich ist der Strich überall in den historischen Vierteln angesiedelt, wie die Bettler vor der Kathedrale. Lobt die schöne Aussicht von den Hügeln über der Stadt. Man sieht an klaren Tagen bis zu den trutzigen Türmen von Mauthausen. Ihr könnt euch dieses Anblicks erfreuen, denn es gibt keine Geruchsbelästigung mehr. Lasst der Vergangenheit Gerechtigkeit widerfahren, den Opfern, den Verursachern der Opfer, denn allesamt sind sie unser und sie sind bei uns daheim. Rettet auch die Gepflogenheiten der Alten, sich bei Kraut- und Speckknödel zu ergötzen, aus Tellern so groß wie Tröge. Schon ihr Rülpsen ist eine gewachsene Kultur. Der Dunst der Verdauung nach dem Leichenschmaus ist ein echter Höhepunkt gediegener Gastlichkeit. Zu vergleichen nur mit den Gastmälern bei den alten Römern. Rettet die Särge der Kaiser vor der Zinnpest, denn in diesen Särgen ruht unsere Geschichte. Rettet den Friedhof mitten in der Stadt, der ist gut für das Grundwasser und wird, je mehr die Stadt wächst, zum eigentlichen Zentrum, zum Symbolträchtigen. Rettet das Steingeländer der Wallfahrtskirche Maria im Schatten. Rettet überhaupt die Frömmigkeit. Sie hat so was Frisches.
rettet die Gamsbad-Sammlung des vorletzten Thronfolgers und lauft Sturm gegen die Renovierung der alten Konditorei, in der einst die Erzherzoginnen gesessen sind. Es wäre eine Versündigung, wenn dort die Spinnweben entfernt würden. Seid überhaupt gut zu den Spinnen, denn die hässlichsten bevorzugen immer die dicksten Gemäuer. Dicke Mauern sind sauer und kühl wie einst der Spielberg bei Brünn. Sie lassen nichts durch, kein Geräusch, kein Gestrei, kein Wind. Wo es kein Geräusch gibt, kein Geschrei und keinen Wind, da kann alles in Ruhe gedeihen und vergehen, ohne Hast und mit Würde. Rettet vor allem die ewige Ruhe, das Sinnbild unseres Lebens. Lobt das Dirndlkleid im verschwiegenen Appartement. Es ist das einzige Gewand, bei dem das Dudel herzeigen, was Herziges hat. Pflegt das Andenken an die Wirtinnen, die ein Ruhequartier zum Fußausrasten nennen, was in Wirklichkeit ein Sprungstall ist. Haltet euch an die barocken Formen vorn und hint, sie machen das Sterben pausbäckig. Pflegt alle niedlichen Ruinen und freut euch über die Windstille, die uns den giftigen Qualm im Tal bewahrt. Rettet auch das Mürbeblatt, das so schön verfaulen könnte am Baum, wenn es nicht der raue böhmische Wind herunterreißen würde, weil es daherbraust wie ein Hussit. Der Zeitungsmann, sein Redakteur, lacht über den Erguss und meint: Du bringst mir wohl einen verfrühten Faschingsscherz. Ich gebe zu, das ist nicht alles ganz einfach. Den Gestank von Scheißhäusern als Ozon zu besingen, aber mit einer Ladung Ekrasit werde man gegen den üblen Duft nicht ankommen. Sie reden ja plötzlich daher, sagt er, wie ein umgefallener Stalinist, ein entlaufener Mönch, ein menschenfreundlich gewordener SS-Hauptsturmbahnführer. Sie können es sicher aussuchen. Diese Töne wollen meine Leser nicht. Sie wollen einen schönen Popo, das Arsch zeigen. Von ihnen empfinden sie unanständig. Pfui, sie Saubartel.
Über die Literatur von Franz Kain, da steht mir eigentlich nicht zu, dass ich da urteile. Ich möchte daher nur andere und ihn selbst zitieren. Dadurch, dass er einige Jahre Sonderkorrespondent in Berlin Ost und West war, hatte er viele Kontakte zu berühmten Schriftstellern und wurde im Aufbauverlag Berlin-Weimar verlegt. Er hatte dort Auflagen, die man sich schon bei uns nur wünschen könnte, aber die Bücher in der DDR waren sehr billig und schnell verkauft. In der österreichischen Verlagslandschaft gab es ihn nicht. Der Kommunist Kain stand dem Literaten Kain immer im Wege. Erst als er alle politischen Aufgaben zurücklegte und dank engagierter Journalisten und eines Kleinverlegers kam er doch in der engeren Heimat noch zu literarischen Ehren, sogar zur höchsten, dem Adalbert-Stifter-Preis in Oberösterreich. Anlässlich diesen stand im Kulturbericht des Landes unter anderem: Kains Erzählungen, Geschichten und Romane sind immer umringt von der Aura der Authentizität. Glaubwürdigkeit, Objektivität, Lebensweisheit, Allgemeingültigkeit und ethischer Glaubwürdigkeit. Auch das, was er kritisiert, behandelt er fair. Allerdings ist das schon ein bisschen zu spät gekommen. Im übrigen Österreich kennt man ihn ja kaum, nur die Insider. Umso freulicher ist, dass sich im Ausland etwas tut. 2013 erschien Der Weg zum Ödensee in Spanien. Der Übersetzer schickte mir 17 Kritiken von sämtlichen spanischen Zeitungen. Von der renommierten spanischen Tageszeitung El País wurde die Erzählung als einziges original deutschsprachiges Werk in eine Liste der wichtigsten Bücher aufgenommen. Seit Jahren arbeitet in New Jersey eine Professorin mit den Erzählungen von Franz Kain. Sie hat uns vor einiger Zeit geschrieben: Wir lesen diesen Herbst Franz Kain in allen meinen Kursen. In meinem Magisterseminar Literatur und Widerstand schreiben die Studenten ihre Hausarbeiten zu spezifischen Franz Kain-Texten. Dem nicht genug, im April halte ich eine Gastvorlesung an der City University of New York, im Herzen von Manhattan, über den historischen Hintergrund von drei Franz Kain-Kurzgeschichten: Sterbenlinde und Hollandtulpen, Ödensee und Lichtmessnacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der erste Vortrag über Franz in New York City ist. Was mich immer wieder freut, aber auch etwas ironisch lächeln lässt: amerikanische Leser verschlingen Franz Kain geradezu. Kritiker nannten Franz Kain einen unbequemen, erratischen Block, der manchen und manchem im Wege stand. Er sei ein Radikaler mit Holzknecht-Tradition. Ihm war es lieber, als Radikaler und Krawallisierer bezeichnet zu werden, als als Leisetreter zu gelten. Ich musste seit Jahrzehnten auch literarisch immer gegen den Strom schwimmen, weil stets meine politische Gesinnung, nicht die Qualität meiner Versuche ausschlaggebend, das Kriterium für die Beurteilung gewesen sind. Dadurch habe ich auch ein feines Gefühl für die zahlreichen Varianten der Diskriminierung entwickelt. Aber er hat auch gemeint, dass das gegen den Strom schwimmen auch seine Vorzüge hat, in der Ausbildung von Muskeln und Charakter.
Die Veranstaltung zu Ehren von Franz Kain wurde am 7. November 2022 im Größerer Handwerkhaus aufgezeichnet. Die Textauszüge aus Der Weg zum Ödensee wurden gelesen von Herbert Elmer und aus Das Ende der ewigen Ruhe von Hubert Achleitner. Die Gedichte von Franz Kain hat seine Enkelin Katharina Kain gelesen, die Lebenserinnerungen an den Autor, seine Witwe Margit Kain. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, vor allem auch Alenka Mali und die Gemeinde Bad Gäusern. Die Bücher von Franz Kain sind im Verlag Bibliothek der Provinz erhältlich. Die Musik kam von Christoph Dienz. Sendungsgestaltung Susanne Peter.
Das spiegelnde Sonett. So dicht wie ein Sonett sei unser Leben, das unablässig mit sich selber ringt. Doch auch die Trunkenheit sei uns gegeben, wie sie aus straff gewölbten Strophen klingt. Gejagt sein von Begier, die Form zu sprengen, verbissen kämpfen mit dem Überschwang. Im Glühen aller Feuer sich versengen, das gibt den Zeilen und den Zeiten Klang. Ein Sturmwind sein im Jubel und im Weinen und unbeugsam und aufrecht sein im Gang. Durch alle Stränge muss die Glut noch scheinen und jedes Atmen sei ein Hochgesang. Wenn sich dies alles spiegelt im Gedicht, dann blickt uns an ein Menschenangesicht.
Radio Libre Regional.
Menschen, Geschichten, Initiativen.
Wiederholung der Sendung Radio Libre Regional aus dem Jahr 2022 über den Gäuserer Autor Franz Kain in Memoriam Margit Kain, seiner Witwe, die im Juni dieses Jahres verstorben ist. Die Sendung hat Susanne Peter gestaltet.